Hallo, herzlich willkommen in Data seinem Hals. Herzlich willkommen auf der großen Reise. Ich nehme euch mit zum Alpha Centauri und wieder zurück. Ja, Rolf Zukowski in diesem Podcast. Oh mein Gott. Ob da ein Zusammenhang besteht, dass ich heute alleine aufnehmen muss? Keine Gäste, aber für Rolf Zukowski zum ersten Mal im Podcast. Ja, wer weiß schon. Ja, ich nehme heute tatsächlich einmal solo auf, weil ich gerade spontan gestern Lust hatte, mir ein altes Kindheitshörspiel wieder anzuhören und auf die Schnelle niemand gefunden habe, der oder die sich genug dafür begeistern konnte oder Lust hatte, sich 4 dreiviertelstündige Hörspielfolgen aus den späten 70ern, frühen 80ern, das weiß ich tatsächlich immer noch nicht so genau, von wann diese Hörspiele eigentlich sind, weil die Quellen da unterschiedlich sind, anzuhören. Es geht heute also, werde ich etwas solo erzählen, um die große Reise. Das sind die Hörspiele, die wir, nicht die wir Kinder damals gehört haben. Das wäre schon mal falsch. Das erste ist schon mal nicht richtig, denn wir haben damals nur eins dieser 4 Teile gehört. Die große Reise, eine Hörspielreihe von, Alfred Grink. Entweder 1978, 79 oder 1980, 81 sind die erschienen bei Maritim und Auditon. Ich habe es ehrlich gesagt einfach nicht rausgefunden, weil es da schwierig ist, ein bisschen zu recherchieren. Alfred Grink war Hörspielmacher, Pädagoge, Lehrer, Universitätsdozent für Literaturwissenschaften, also ganz... und später auch Fernsehredakteur und Programmgestalter für den NDR, was pädagogische Sendungen betraf. Also ein bisschen ein Allrounder. Und die Pädagogik der späten 70er, frühen 80er, vielleicht beschäftigt die mich heute auch noch ein bisschen. Mal schauen, wie das in solchen Angelegenheiten ja gerne mal ist im Kontext der Zeit oder ein Kind der Zeit oder ein Kinderhörspiel der Zeit. Diese große Reise, so heißt das, diese ganze Reihe, die hatten wir als Kinder eine Kassette davon. Und zwar... den dritten Teil. Aus irgendeinem Grund hatten wir nur die dritte Folge. Die Folge Rote Elefanten auf dem Jupiter. Teil 1 hieß Ein UFO macht Ärger. Teil 2 hieß Wirbel im Mondlift. Wirbel im Mondlift. Reden müsste man können. Teil 3 Rote Elefanten auf dem Jupiter. Und Teil 4 Begegnung im All. Ich frage mich heute ganz ernsthaft, ob ich das auch nur ansatzweise so spannend gefunden hätte, dieses Hörspiel zu hören, wenn das den lahmen Titel Begegnung im All oder Ein UFO macht Ärger gehabt hätte. Und von Wirbel im Mondlift möchte ich gar nicht erst anfangen. Den Titel hätte ich als Kind doof gefunden, den finde ich heute doof. Aber Rote Elefanten auf dem Jupiter, das hat mich schon fasziniert, diese Vorstellung. Was verbirgt sich dahinter? Was verbirgt sich hinter diesen... in dieser rätselhaften Prämisse, dass es auf dem Jupiter rote Elefanten gibt. Und vielleicht war das ja auch der Grund, warum wir dieses Hörspiel hatten, weil das vielleicht auch mein Opa fasziniert hat, diese Vorstellung. Vielleicht hat das ja auch seine Fantasie angeregt, denn der hat uns damals diese Hörspielkassette, die ich auch hier gerade neben mir liegen habe, die habe ich neulich beim Entrümpeln wiedergefunden. Jetzt habe ich kein Kassettenabspielgerät mehr, doch irgendwo habe ich noch eins, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich habe es tatsächlich im Lauf der Zeit alle 4 Folgen mal nachgekauft, zum Teil auf Kassette, die meisten als LP auf Flohmärkten und habe die eindigitalisiert und konnte mir deswegen einfach das ganz bequem gestern mal der Reihe nach anhören, denn so ohne weiteres frei ist es im Internet nicht mehr zu hören. Man findet das auf einem der üblichen Video-Stream-Kanäle, nicht YouTube, da findet man das Intro. Zwar noch besagtes Intro von Rolf Zuckowski, zu dem wir gleich noch kommen, das ist eine Warnung an alle zart Beseiteten. Man kann die vier Teile aber auch bei Audible einfach kaufen oder im Abo erwerben, wenn man gerade sonst nichts zu tun weiß und Lust hat auf alte, nostalgische Hörspiele, dann gibt es die da tatsächlich zu kaufen. So wertvoll sind die wohl heute, dass Audible beschlossen hat, da noch Geld draus zu machen. Manchmal möchte man es auch nicht für möglich halten. Aber bitte, naja. Keine Werbung für Audible in dem Fall. Aber auch keine Anti-Werbung. Ich mag ja die Hörspiele. Die sind etwas eigenartig zugegeben, also auch wirklich etwas skurril und sonderbar. Ich warne da gleich mal vor. Und wie gesagt, Kind der Zeit, das sind viele Dinge, die ich heute sehr, sehr sonderbar finde, die mir heute auch etwas eigenartig aufstoßen. Aber es ist insgesamt eigentlich eine ziemlich gute Hörspielreihe, die, wenn man sich mal so überlegt, was es sonst so in den späten 70ern und 80ern an Kinderhörspielen gab, gerade so im Science-Fiction-Sektor, ich denke da nur an Captain Cooks und Co., ein Science-Fiction, könnt das jetzt nicht sehen, aber ich mache die Gänsefüßchenzeichen mit den Fingern. Science-Fiction-Hörspielreihe von Peter Lustig. Wo es jeden hart Science-Fiction-Fan die Zehennägel in- und auswärts rollt, da ist die große Reise tatsächlich durchaus schon ein bisschen vorbildhaft, denn was so die Weltraumphysik, die Astrophysik angeht und generell den Science-Anteil in der Fiction, muss ich sagen, das kann man schlechter machen. Das ist gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, wie gut das recherchiert und wie gut das fundiert ist. Da fehlt mir die wissenschaftliche Kenntnis, aber ich komme da gleich nochmal in einigen Beispielen drauf und erkläre anhand von einigen Beispielen vielleicht auch noch, was genau mir da so gut gefällt. Das kann man durchaus anhören und möglicherweise lernt man auch noch was dabei. Vielleicht lernt man allerdings auch was Falsches, weiß man's. Ja, wisst ihr was? Rolf Zuckowski, bringen wir es hinter uns. Bringen wir es hinter uns. 15 Sekunden müsst ihr jetzt aushalten. Für die besonders zart Beseiteten von euch werde ich allerdings Kapitelmarken hier einschneiden, damit ihr an der Stelle 15 Sekunden vorskippen könnt. Das mache ich als Dienst an der Menschheit. Also, die große Reise von Rolf Zuckowski, das Intro.
Große Reise zum Alpha Centauri und wieder zurück.
Ja, ihr habt es mich gerade selber vorhin singen hören. Es hat einen unglaublichen Ohrwurm-Charakter. Den habe ich als Kind nicht losbekommen, den kriege ich heute auch nicht los. Es ist wirklich... Es ist schlimm, wenn man das... Aber mein Gott, ja, Rolf Zuckowski ist halt der König der Ohrwürmer. In der Weihnachtsbäckerei, Verbrechen an der Menschheit, möchte, also ganz im Ernst, bin ja selber nicht mit Kindern gesegnet oder geplagt, aber ich musste auch schon mal eine sehr lange Autofahrt durchmachen, wahrscheinlich waren es 10 Minuten, aber gefühlt in der stundenlang immer wieder in der Weihnachtsbäckerei wiederholt werden musste. Im Sommer, im Hochsommer, es war nicht zu ertragen. Und hier ist es ähnlich. Rolf Zuckowski macht ja sehr mitreißende Kinderlieder und durchaus auch originelle Kinderlieder, die auch... durchaus zum ersten Mal, wenigstens beim ersten Mal anhören, auch einem Erwachsenen Spaß machen können. Das Wort ist können, das wichtige Wort, können. Und hier sind so die Texte, hatten mich auch als Kind schon fasziniert. Das fängt jetzt im dritten an. Fühl dich unbeschwert wie Hans im Glück, liegt der Klumpen Erde weit zurück, stürze dich wie Ikarus ins Licht, deine Silberflügel schmelzen nicht, fühl dich unbeschwert wie Hans im Glück. So, das, Das muss ich nicht mal ablesen, deswegen kommt es etwas holprig, aber das ist eingebrannt in meiner Erinnerung. Große Reise vom Mond auf zum Pluto und noch ein Stück. Große Reise zum Alpha Centauri und wieder zurück. Das allein der Text dieser Lieder hat mir damals schon meine Fantasie durchaus beflügelt. Okay, fühl dich unbeschwert wie Hans im Glück, das fand ich als Kind etwas albern, dachte ich mal, über die Märchen bin ich doch schon hinaus. Aber der Klumpen Erde, das gefiel mir. Die Vorstellung, dass der Klumpen Erde weit zurückliegt und dann hast du halt diese Musik, die instrumental halt auch noch dieses Davonfliegen in den Weltraum untermalt und Tempo und Rhythmus hat und man direkt mitfliegen möchte und diesen besagten Klumpen hinter sich liegen lassen kann und dann aber sich wie Ikarus ins Licht stürzen. Das hat man als Kind ja erstmal gar nicht verstehen können, weil das eigentlich viel zu hoch ist. Aber natürlich die Sage von Ikarus und Daedalus. Ikarus, der mit seinen Wachsflügeln zu nah an die Sonne fliegt, die Flügel schmelzen und er stürzt ab in den Tod, während die Silberflügel des goldenen Pilgers, eigentlich total unlogisch, das Raumschiff ist der goldene Pilger und das ist mir jetzt gerade zum ersten Mal aufgefallen, dass das im Lied Silberflügel hat. Okay, da muss ich ja nochmal drüber nachdenken. Das ist sehr inkonsequent. Dass die nicht schmelzen können, aber trotzdem Silberflügel, das glänzt und silbern und das hat was schon fast Magisches, das hat auf jeden Fall etwas Glamouröses, das hat mich schon gepackt und ich habe vor, boah, das ist 25 Jahre her, einem Freund und Kollegen, der nach seiner Ausbildung erstmal ein halbes Jahr Europareise gemacht hat, ich weiß gar nicht, was draus geworden ist damals, das ist eine komische Geschichte gewesen anschließend, aber wir haben dem für unterwegs, sämtliche Kollegen, Mixkassetten zusammengestellt für die Autofahrt. 99 gab es das noch, Mixkassetten. Und ich habe ihm dann als letztes Lied auf die zweite Seite die große Reise von Rolf Zuckowski, wo ich dachte, irgendwie passt das zur Europareise. Ich weiß nicht, ob er mir das jemals verziehen hat, der Hittendreck. Ja, so verbinde ich mit der großen Reise gleich mehrere nostalgische Erinnerungen. Denn, ja, wie gesagt, als Kinder haben wir das auch für eine große Reise geschenkt bekommen von unserem Opa, der uns entweder was aus großväterlicher Schusseligkeit oder weil ihm der Titel mit den roten Elefanten gefallen hat oder weil es vielleicht einfach kein anderes gab im Laden, hat er uns für die Fahrt nach Italien ein Hörspiel geschenkt. Wir hatten gerade in unserem alten VW-Bus, da müssten wir noch den alten VW-Bus, den blauen Hippie-VW-Bus. Ihr erinnert euch, vor ein paar Folgen habe ich den schon erwähnt. Das war die Voyager-Folge, in der die Hippie-Tochter-Astrophysikerin auch so einen blauen VW-Bus fuhr. Genau dasselbe Blau, denselben Bus, den wir in meiner Kindheit hatten. Und damit wir Kinder da hinten bespaßt und bespielt werden konnten, gab es vorne ein Schalter am Radio, dass man das, was da immer da ablief, auf den hinteren Lautsprecher. Also da wurde hinten extra ein Lautsprecher, ich glaube, der war auch unterm Dach angebracht, weil der sonst irgendwo, oder war der, nein, unterm Dach war die Klappe, so eine kleine extra Klappe, damit wir Luft bekommen haben. Wir waren ja hinten auf diesem, das war ja schön in diesem VW-Bus, ein bisschen nostalgische Erinnerung gerade, in der ich schwelge. Das war noch vor der Anschnallpflicht. Die zwei Rückbankreihen, da wurde die vordere der Rückbänke rausgenommen, umgedreht, mit dem Blick nach hinten wieder eingebaut. Normalerweise saß man dann auch einfach so sich gegenüber und fuhr rückwärts. Es konnte dann aber auch über diese beiden sich gegenüberliegenden Bänke ein großes Brett gelegt werden, von unten abgestützt. Dann hatte man unten eine Menge Stauraum für Gepäck und obendrauf kam dann ein Matratzenlager mit Kissen und Decken. Da wurden wir Kinder dann drauf gelegt und dann ging es ab in den Urlaub. Gerne mal dann am Abend. Damit wir Kinder uns dann hinten im Auto in den Schlaf spielen konnten und morgens aufgewacht sind, wenn wir dann in Italien ankamen und tragisch für uns die Alpen verpasst haben. Sowas durfte man uns Kindern eigentlich nicht antun, denn das war immer das Größte, wenn wir unterwegs die Alpen gesehen haben. Heidi. Heidi war wichtig und Heidi wird demnächst auch noch ein Thema sein, wenn ich beim lieben Kai im Retrocast zu Gast sein werde. Und für eine dieser Fahrten haben wir dann die große Reise geschenkt bekommen und haben die immer und immer wieder angehört, weil wir generell Hörspiele einfach immer und immer wieder angehört haben. Und dieses Hörspiel hat eine solche Qualität, dass man sich unwillkürlich die tollsten Bilder vorstellt, weil man relativ wenig erklärt bekommt, was man sieht. Also es wird relativ wenig beschrieben. Es gibt keinen Sprecher, der sagt, wir befinden uns auf dem Mond, unter der großen Kuppel steht das große Raumschiff, der goldene Pilger. Nein, das steht man alles nicht. Man muss das aus den Dialogen und Geräuschen sich zusammenreimen. Aus Informationen, die man aus Gesprächen bekommt. Es gibt sehr viele Gespräche in diesen Hörspielen. Und relativ wenig Action. Das hat auch damals Alfred Krick im Interview geschrieben, das wollte er so machen. Ihm wurde von den Produzenten oder von den Verantwortlichen des Hörspielverlags wurde die Bitte an ihn herangetragen, ob er das nicht ein bisschen ändern kann, dass man etwas mehr Action und etwas weniger Dialog und etwas weniger Theorie im Dialog bringen kann. Ja, das könne man natürlich machen, aber dann würde es nicht er machen. Dann müssten sie jemand anders finden. Und das haben die ihn dann gewähren lassen. Wahrscheinlich, weil es eh kein Mensch gehört hat. Ja, es war relativ unbekannt, glaube ich, damals, dieses Hörspiel und hat erst später so ein bisschen eine kleine Kultnische und Liebhaber gefunden. Man musste sich das also zusammenreimen. Und diese dritte Folge, die fängt unter dieser Mondkuppel an. Erstmal unverständlich, weil man nicht weiß, was los ist, in der ein Junge und ein Mann reden miteinander und warten ganz offensichtlich auf die Mutter und die kleine Schwester des Jungen, die unter dieser Mondkuppel zwischen all den Mondtouristen feststecken und zu spät kommen zum Start des Raumschiffs zur großen Reise. Das musste man sich alles irgendwie erarbeiten. Und keine Angst, ich mache gleich nochmal eine Inhaltsangabe des gesamten Hörspiels und auch der einzelnen Teile, damit ihr wisst, worüber ich rede. Aber dieses Nicht-Wissen, worum es eigentlich geht, dieses Gefühl, so wie es euch jetzt wahrscheinlich gerade geht, ging es auch mir damals und uns, mir und meinen Geschwistern. Wir wussten nicht, was vorher passiert war. Wir kannten wirklich erst den dritten Teil und mussten uns das zusammenreimen. Glücklicherweise hat das Hörspiel in allen vier Teilen, beziehungsweise in Teil 2, 3 und 4, eine gewisse Besonderheit. Es werden immer wieder rückblickende Rückerzählungen geben, so Rückblicke auf die vorherigen Folgen. Moment, Entschuldigung, kleinen Schluck. Hast du schon wieder trocken? Und wenn man alleine redet, kann man nicht dann trinken, wenn andere Leute reden. Also muss man das irgendwie in den Podcast mit einbringen. Deswegen trinke ich jetzt gleich nochmal, weil es so schön war. Wenn ich eh schon unterbrochen habe. Wenn ich jetzt unterbreche, weiß ich auch nicht mehr. Ja, genau, rückblickend. In der sich die Figuren gegenseitig erzählen, was sie so in den vorherigen Folgen erlebt haben. Was natürlich dann am besten passiert, wenn die Hauptfiguren auf neue Charaktere treffen und die fragen, was habt ihr denn da, was ist euch denn da und da passiert? Wie deine Schwester ist entführt worden? Stimmt das, dass sie von UFOs entführt werden soll? Und dann können die Figuren sich gegenseitig erzählen, was sie so in den vorhergehenden Folgen erlebt haben. Und dann fragt man sich als Kind natürlich, oh, was da wohl passiert ist. es hat mich immer gefragt, was ist in Teil 1 und Teil 2 eigentlich passiert? Was ist da im Mondlift passiert? Was ist da mit dem UFO passiert? Und dann wollte ich natürlich wissen, wie geht's in Teil 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eigentlich weiter? Weil ich bin davon ausgegangen, diese Serie wird noch ewig weiter fortgesetzt, dass das nur 4 Teile waren. Das hätte ich mir im Leben nicht vorstellen können. Weil es geht ja um die große Reise, zu der sie aufbrechen, zum Alpha Centauri. Das hat mir damals nicht viel gesagt, aber es wurde mir klar im Kontext, allein schon durch das Lied, dass es eine sehr, sehr weite Strecke ist. Und im dritten Teil sind sie gerade mal vom Mond aufgebrochen und bis zum Jupiter gekommen und über den Jupiter hinaus, da war noch viel Strecke zurückzulegen. Also bin ich davon ausgegangen, das geht noch richtig lange weiter. Das kann, dass das im vierten Teil schon wieder zu Ende war, hat mich dann doch später irgendwie sehr, sehr, sehr verblüfft. Damit ihr jetzt nicht genauso ahnungslos sterben müsst, wie ich mich damals gefühlt habe, werde ich jetzt aber dann doch mal die Inhalte der einzelnen Folgen für euch wiedergeben. Weil es kann ja sein, dass ihr euch das anhören wollt, dann spoilere ich jetzt hier. Das ist vielleicht schade, aber ich bezweifle es ja ehrlich gesagt doch. Aber vielleicht habt ihr ja tatsächlich Lust, und fühlt euch retro-hörspielmäßig in der Stimmung dazu. Aber ich werde jetzt trotzdem mal die Inhalte wiedergeben. Teil 1, ein UFO macht Ärger, heißt die Folge. Und da erlebt man eine Familie, die unterwegs ist. Das ist die Familie Hermes. Sohn Schül, ich glaube so 12. Die Tochter, seine kleine Schwester Jelly, würde ich so auf 6 oder 7 tippen, ihre Mutter Else und ein grantiger alter Mann, der, wie sich herausstellt, nicht der Großvater, sondern das Urväterchen ist. Urväterchen, wie uns in Teil 3 erklärt werden wird, ist nicht Schüls Großvater, sondern Schüls Großvaters Großvater. Denn okay, das ist einfach zu dumm. Ein typischer, grantiger, alter Mann, der gegen alles ist, was modern ist, der schon 140 Jahre alt ist und das Ganze spielt auch im Jahr 2150, also in der Zukunft. Und in diesem Jahr sind sie unterwegs auf der Autobahn in ihrem, was immer das für ein modernes, futuristisches Auto ist, auf der Autobahn unterwegs zum Mondlift. Denn die Familie Hermes, Mutter, Sohn und Tochter, wollen mit dem Mondlift zum Mond fliegen, um dort von dort aus weiterzufliegen mit dem und von dort aufzubrechen mit Papa Hermes und seiner Crew im Goldenen Pilger auf zur großen Reise. Die große Reise ist eine Weltraumfahrt vom Mond auf bis aus unserem Sonnensystem heraus und dann weiter bis zum Alpha Centauri, was dann schon eine ganz schöne weite Strecke ist, wird uns auch erklärt. Und das ohnehin nur möglich ist, weil gerade die Planetenkonstellationen günstig sind und weil die Technologie fortgeschritten genug ist. Sie werden unterwegs allerdings angehalten, gestoppt. Es kommt zu Energieausfällen. Und es begegnet ihnen dann ein UFO, das leuchtend über dem Auto schwebt, was allerdings nur die Kinder mitkriegen, weil Urväterchen damit beschäftigt ist, grantiger alter Mann zu sein und Mutter damit beschäftigt ist, nach einem Telefon zu suchen, um den Abschleppdienst zu holen. Denn Mobiltelefone gibt es zwar schon, hat man aber nur, es gibt tatsächlich Mobiltelefone, Armband, Handgelenkstelefone, wenn man die nicht dummerweise zu Hause liegen lässt. Wenn man zu einer großen Reise aufbricht, dann lässt man irgendwie alles Wichtige, also Telefon lässt man zurück. Gott sei Dank findet Mutter ein paar Hippie-Anhalter, die haben dann Armbandtelefone, was das Urväterchen auch später zu krantigen Bemerkungen über diese Jugend, diese Konsumjugend veranlasst. Das, natürlich hat das Auto eigentlich auch ein Telefon, aber das funktioniert nur, wenn der Strom da ist. Und da der Strom ausgefallen ist, geht das nicht. Dann kommt aber das UFO und entführt die kleine Jelly, die kleine Schwester von Schül. indem sie, das habe ich nie so richtig verstanden und habe ich bis heute nicht wirklich verstanden, irgendwie schmelzen lässt und sie in sich zusammensacken lässt, so eine Art Jalousie-Effekt, wie wenn so eine Jalousie sich schließt. Es ist, dann gibt es ein großes Hin und Her mit Abschleppdienst und Verschwörungsgeschichten und einem UFO-Notdienst, weil angeblich auf der Erde im 22. Jahrhundert überall UFOs die Gegend unsicher machen und Leute entführen und nach einem langen Hin und Her und Pipapo, wo sie dann immer sagen, wir müssen in 10 Minuten an der Abschussrampe zum Mondlift sein, damit wir noch zum Mond kommen, denn heute Nacht sollen wir vom Mond aus aufbrechen. Wo ich mir auch dachte, ehrlich? Ehrlich jetzt? Das, Da fährt man nicht mal ein paar Wochen vorher schon hin. Nein, man macht das alles auf den letzten Drücker. Es ist wirklich alles auf den letzten Drücker. Jelly wird entführt und sie müssen in 10 Minuten, am Anfang sind es noch 40, dann sind es 20, dann 10, aber es passt alles von der Zeit einfach. Obwohl 40 könnte tatsächlich dann passen. Ja, wahrscheinlich ist es doch echt Zeit gewesen, denn das Hörspiel ist ja nur eine Dreiviertelstunde lang. Naja, auf jeden Fall wird Jelly wiedergefunden nach wenigen Minuten am Strand in Australien mit einem eigenartig deformierten Gummiarm, den sie lang machen und zusammenziehen kann und keine Knochen hat. Wie genau es zu dieser Armdeformation kommt, das wird auch in den folgenden Folgen genauso wenig erklärt wie dass die UFOs, die auch keine Erklärung finden oder halt auch einfach nur da sind. Das lässt einen so ein bisschen unbefriedigt zurück. Der Arm, das wird auch nur irgendwie dadurch erklärt, dass Jelly wohl vom Jupiter ursprünglich stammt und deswegen Muskeln haben kann. Und wenn man ihr die Knochen rausnimmt, was die Aliens in dem UFO wohl getan haben, dann kann sie den Arm zu Gummi. Es ist ein bisschen Gude, auf jeden Fall ist das jetzt einfach mal so. Nur dummerweise müssen sie jetzt direkt zum Mondlift und Urväterchen, der ohnehin auf der Erde zurückbleibt und es sowieso viel lieber hätte, wenn seine Familie auch bei ihm bleiben würde, weil er ein Verschwörungstheoretiker der ersten Güteklasse ist, verspricht dann Jelly irgendwie nachzuschicken mit einem Mondshuttle zur Orbitalstation und von dort aus in den Mondlift. Und das ist dann der erste Teil. Die große Reise hat in dieser ersten Folge also noch nicht weder gestartet noch stattgefunden. Man ist immer noch die ganze Zeit auf der Autobahn hin unterwegs zum Mondlift. So, und ich muss jetzt mal aufs Klo. Jetzt brauche ich eine kleine Pause hier. So, da bin ich wieder. Kommen wir direkt mal zum Teil 2. Wirbel im Mondlift. War das der? Ja, Wirbel im Mondlift. Es ist immer so, dass zwischen den Hörspielen und auch gerne mal zwischen den A- und B-Seiten elliptische Sprünge stattfinden. Es ist immer Zeit vergangen und man weiß nicht so richtig, wie viel Zeit vergangen ist, aber es springt in der Handlung gerne mal eine gewisse Zeit, die manchmal genau definiert wird, manchmal nicht. In dem Fall sind wir jetzt im Mondlift. Es ist also nicht viel Zeit vergangen. Der Mondlift kann nicht starten, weil Nebel auf der Startbahn liegt und die moderne Wettertechnologie noch nicht so weit ist, den Nebel aufzulösen. Unterwegs zum Mond lernen wir neue Figuren kennen. Ein auch ungefähr 12-jährigen Jungen namens Chuck, das ein ziemliches Arschlochkind ist, frech, vorlaut, egoistisch, seinen kleinen Bruder Muckel, der eins der nervtötesten, blöden, liebblöden Kinder ist, die ich je im Hörspiel gehört habe. Und es mir wirklich schwer fällt, nicht zu verstehen, dass Chuck fies zu seinem kleinen Bruder ist. Denn dieses kleine Kind ist wirklich einfach nur die Pest. Und eine sehr blöde, Frau, ihre Tante Sabbel, Isabel oder Tante Theta. Ich habe auch keine Ahnung, warum die zwei Namen hat. Das haben sie irgendwie in dem ganzen Hörspiel nicht so richtig auf die Reihe gebracht. Eine Art Stewardess, die wird Animatress genannt und ist dann eine Berufsbezeichnung zwischen Krankenschwester, Stewardess, Go-Go-Girl und ganz ehrlich, Bordprostituierten. Ich weiß nicht, was das soll. Das sind eh so ein paar Dinge in diesen Hörspielen. Gerade was Sexanspielungen angeht, da schlagen die späten 70er voll zu. Das ist so Grinch-worthy zum Teil. Und aber auch so eine harmlose Art, anzüglich, so ein bisschen schmuddelig, so ein bisschen dümmlich. Das ist ganz furchtbar. Dann kommt da der lustige, coole Bordarzt und der lustige, coole Techniker. Jules und Jack schleichen sich davon, sabotieren den Bordessenscomputer, sodass der kleine Muckel heißt das Kind, ne? Hier, ne? Frau Rowling, Muckel, ne? Copyright Alfred Dings, Alfred Krink. Der kleine Muckel kriegt da mal eben statt einem Hagebuttentee 80%igen Alkohol eingeschenkt und ist dann ganz lustig betrunken. Wo ich mir denke, das kann nicht euer Ernst gewesen sein, das lustig zu finden, dass zwei Jungs ein kleines Kind vergiften, und zwar massiv vergiften. Da wird der Arzt hinzugeholt, weil die hysterische Tante, ja, ich weiß, man sollte hysterisch nicht sagen, aber in dem Fall ist es das, was es darstellen soll. Das sind halt die späten 70er. Sich so furchtbar aufregt. Oh mein Gott, der Junge ist vergiftet. Er hat eine Alkoholvergiftung. Ja, die hatte der. 80%iger Alkohol, scheiße. Der hätte sterben können. Und dann lallt der nicht lustig mit 80%iger Alkoholvergiftung durch 80%igen Alkohol. Lallt man nicht lustig. Lust, toller G. Sondern dieses Kind kotzt wahrscheinlich. Und dann wird der Arzt geholt, der sich auch erstmal lieber um die Tante kümmern will und den Jungen, der, keine Ahnung, einfach erstmal links liegen lässt und dann sagt, na, der kleine Sauf aus, der kleine Süffel, der fängt aber früh an. Und das ist total Grinch-worthy. Das ist richtig, richtig schlimm.
Ach Gott.
Da habe ich mich wirklich tierisch drüber aufgeregt und ich weiß nicht, wie man... Wahrscheinlich hätte ich das in den 80ern lustig gefunden, weil man damals sowas lustig fand. Keine Ahnung. Ich bin froh, dass ich es nicht kannte. Ich bin froh, dass ich mir nicht zugeben muss, dass ich das als Kind lustig gefunden hätte. Da hätte ich mich dann noch mehr geschämt dafür. Auf jeden Fall schaffen sie es irgendwie, Jelly an Bord zu bekommen, die mit einer Art Paketdienst nachgeschickt wird. Allerdings versucht Chuck, das zu sabotieren, dass sie Jelly finden. Er will sie wegschließen, dass die keiner findet, weil er auf die Idee gekommen ist, wenn Jelly nicht mitkommen kann, dann könnte er als Ersatzmann für Jelly mit an Bord auf die große Reise. Warum auch immer. Denn der Vater von Jules, der Vater von Jules, das ist Juri Hermes, gesprochen von Henry König, in dieser Folge hören wir ihn noch nicht, hat es eigentlich nur durch einen Trick geschafft, seine Familie mit auf die große Reise zu nehmen, indem er den Hauptverantwortlichen vorgelogen hat, es wäre total wichtig, zwei Kinder an Bord zu haben für soziologische Untersuchungen. Das ist auch vollkommen klar, dass auch Schül, wenn er das Chuck erzählt, erzählt das so, dass... es beiden klar ist, dass das nur ein vorgeschobener Grund war, aber Chuck ist der Meinung, na dann, wenn Jelly nicht mit kann, dann kann er als Ersatzmann, und das wäre total wichtig, man braucht ja ein zweites Kind. Also versucht er zu sabotieren, dass Jelly an Bord kann, als sie dann doch entdeckt wird und aus der Kiste rausgeholt werden kann, bevor sie wahrscheinlich erstickt. ist er so enttäuscht, dass er sich dann aus dem Mondlift stürzt. Ich habe mich später immer gefragt, wie das funktionieren soll, denn das wird im dritten Teil erzählt. Chuck war so enttäuscht, als Shelley dann doch da war, dass er sich kopfüber aus dem Mondlift gestürzt hat. Und wir haben ihn dann auch wieder reingeholt mit Shelleys langem Gummiarm. Aber seitdem hat sie auch Fieber. Und Chuck hat dann wohl noch gehofft, dass er doch mit kann als Ersatz für Shelley. Und das kam mir, diese Erzählung, ich habe das jetzt fast wörtlich wiedergegeben, kam mir schon so seltsam vor, weil nichts daran irgendwie Sinn gemacht hat. Ich dachte, was ist denn ein Mondlift überhaupt? Das Wort Mondlift konnte ich mir als Kind nicht vorstellen, dass das ein Raumschiff ist, das halt, oder eine Raumfähre wahrscheinlich eher, die Passagiere über die Orbitalstation zum Mond bringt. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Ich dachte wirklich, das wäre ein Aufzug, eine Art Lift, verbunden mit einem endlos langen Kabel. Und Chuck hätte sich dann wirklich aus diesem Aufzug wird er rausgesprungen. Und während er noch fällt, hat Shelley dann den Arm lang gemacht und ihn wieder reingezogen. Aber dass das im Weltall irgendwie so nicht funktionieren kann, war mir auch schon klar als Kind, aber ich dachte mir, naja, vielleicht war das den Hörspielmachern irgendwie nicht klar. Mein Gott, ich muss da immer an Captain Cooks und Co. denken, wo der Muff, das Weltraum, das intergalaktische Meerschwein Irx Üvel Sonnenfeuer für Olympia holt, indem das Raumschiff von Captain Cooks die Sternschnuppe mal eben ganz dicht an der Sonne vorbeifliegt, an den Sonnenprotuberanzen, und der Muff in der offenen Raumschiffschleusentür steht und einen öligen Lappen raushält, der dann Feuer fangen soll. Wenn sowas Science Fiction für Kinder ist, dann dachte ich, ja, dann springt halt auch jemand einfach aus einem Lift ins Weltall. Tatsächlich ist es so, dass hier ziemlich gut erklärt wird, dass es eine automatische Vorrichtung gibt, dass wenn jemand sich in die in Luftschleuse begibt, der automatisch durch einen Weltraumanzug, mit einem Weltraumanzug verpasst bekommt, wie eine zweite Haut. Mit dem er auch über einen Zulaufschlauch mit Luft versorgt wird und auch fest verbunden ist mit dem Raumschiff. Nur das Navigieren wird ihm erschwert, wenn er die Erfahrung nicht hat, und die hat halt der Junge nicht. Kann dann reingeholt werden, weil der Junge sich aber von innen scheinbar übergeben hat und damit das Sichtfenster seines Raumanzugs verdeckt ist, gerät er in Panik und fängt an zu kochen. Das fand ich schon immer eigenartig, aber das wird so behauptet. Wenn alle Sinne versagen, dann fängt der, und es versagen dann im Weltraum alle Sinne, weil Hören, Tasten, Fühlen, alles nicht mehr da ist. Und wenn der letzte Sinn versagt, nämlich das Sehen, weil der von innen auf die Scheibe gekotzt hat, dann fängt der Körper an zu kochen. Das ist wirklich dramatisch. Das klingt zwar total albern und lächerlich, aber es ist sehr, sehr dramatisch und das ist gut produziert. Das ist richtig spannend. Also ich glaube, der Teil hätte mir als Kind dann auch gefallen. Das fand ich jetzt richtig, richtig spannend. Da konnte man mitfiebern. Und Shelley muss dann durch diesen langen, dünnen Zulaufschlauch ihren Arm so lang und dünn machen, dass sie von innen in den Anzug reinkommen kann, aber so, dass trotzdem noch Luft durch den Schlauch geraten kann, und von innen mit dem Finger die Scheibe sauber wischen. Klingt banal, ist aber eigentlich ganz clever. Und dann findet Chuck, nachdem sie ihn reingeholt haben und Shelley ihm gerade das Leben gerettet hat, und er sagt, Scheiße, warum habt ihr mir das Leben gerettet? Was habe ich davon, wenn ich jetzt ja doch nur auf dem Mond rumsitzen muss und doch nicht mitfliegen kann auf die große Reise? Denkst du ja noch, was für ein blödes Arschlochkind. Der toppt das aber noch, als er merkt, dass Shelley Fieber hat. Oh, dann kann ich ja doch mit auf die große Reise. Wenn die jetzt Fieber hat, na, dann kommt die, kann die nicht mit. Dann werdet ihr mich doch mitnehmen. Das hast du mir versprochen, das haben wir ausgemacht. Und da merkst du dann auch mal, dass Jules, die Hauptfigur, den ich echt die ganze Zeit ein bisschen links liegen habe lassen, der aber eigentlich wirklich die Hauptfigur ist und die zentrale Figur, um die sich alles dreht und die man auch sehr schön die ganze Zeit im Fokus hat, weil der Junge, das müsste auch, das Schül wird gesprochen von Timo Krink. Ja, das war der Sohn des Regisseurs, der Sohn von Alfred Krink. Der hat auch, glaube ich, damals nur in ein, zwei Hörspielen gespielt, weil die Familie das nicht wollte, dass der in anderen Produktionen mitspielt, damit der, wie es halt bei Kindermedienstars dann gerne mal passieren kann, dass der dass seine Schulleistung darunter leidet oder sein Familienleben. Also sie hatten beschlossen, ihn damals nur in diesen Familienproduktionen mitzumachen, was ich ein bisschen schade fand, weil der eine wirklich gute Hörspielstimme hat. Also dafür, dass es ein Kinderhörspiel war und Kindersprecher wirklich gerne mal anstrengend schlecht sein konnten. Ich habe neulich wieder das Hörspiel zur unendlichen Geschichte gehört und habe es irgendwann nicht mehr weiterhören können, weil mich diese Stimmen, diese Sprecher und Sprecherinnen, aber vor allem die Kindersprecher wirklich tierisch genervt haben. Und hier hat man eigentlich wirklich sehr, sehr gute Sprecher und Sprecherinnen, aber auch gerade unter den Kinderstimmen. Sehr schön. Und Timo Krink, Timo oder Thilo? Timo. T-H-I-M-O. Seine Rolle sehr gut macht und Schül zwar vorlaut und altklug und auch frech und ein bisschen neugierig und ein bisschen großmäulig daherkommt, aber nicht unsympathisch. Der wirkt im ersten Teil, wirkt er halt so ein bisschen so der große Bruder, der seine kleine Schwester ein bisschen ärgert, ein bisschen triezt und ärgert. Aber dann im zweiten Teil kommt Chuck dazu und Chuck ist ein echtes Arschlochkind, der seinen kleinen Bruder echt scheiße findet und auch scheiße behandelt, der die Erwachsenen scheiße behandelt, der sich einfach unmöglich benimmt, total unsympathisch ist, obwohl ich nicht weiß, ob ich den als Kind damals hätte sympathisch finden sollen, weil diese anti-autoritäre Figur in mir vielleicht sowas wie hätte Sympathie hervorrufen sollen. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur ein frecher, großmäuliger, dummer Junge ist, sein soll oder ob da jetzt halt die typische Pädagogik aus der Zeit halt doch mehr zum Tragen kommt, was ich mal am Anfang gemeint hatte. Es ist ohnehin so ein ganz komischer Trope in dieser Hörspielreihe, dass die ständig auf ihre Lehrer hetzen. Lehrer kommen andauernd vor und dann kommt immer wieder dieses Arschlochkind nur, oh, die Lehrer, scheiße, die Lehrer hätten mal alle entführt und werden sollen. Es ist ganz komisch, diese Fixierung auf die Lehrer, was wahrscheinlich einfach daran lag, dass Alfred Krink selber Lehrer war und da eigene Erfahrungen reingebracht hat. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ja auch dann Lehrer der älteren Generation gekannt und dementsprechend da einiges abarbeiten musste, vielleicht aber auch Lehrer der neueren Generation und auch da einiges an seinen Erlebnissen abarbeiten musste. Man kriegt da auch immer so Kommentare, also die Lehrer von heute, was die sich alles ausdenken, und dann hört man aber auch gerne mal so schwachsinnige Sachen. Ah, die astronomische Maßeinheit, das ist der Zentimeter des lieben Gottes, sagt mein Mathematiklehrer. Und dann wird das von dem alten weißen Weltraumfahrer, der das hört, mit den Worten von Professor Nö gesprochen, von Manfred Steffen. Das ist eine sehr, sehr bekannte Stimme aus den Hörspielen. Also der hat so eine Altherrenstimme mit den Worten, naja, was sich diese Lehrer heutzutage alles so ausdenken. Mal eben so ganz lakonisch kommentiert. Man merkt schon, Lehrer kommen in dieser ganzen Geschichte nicht gut weg, auch wenn sie eigentlich keine Rolle spielen. Eine besonders eigenartige Stelle fand ich auch, das kommt erst im dritten Teil, nachdem hier der Mathematiklehrer den lieben Gott ins Spiel bringt. Der liebe Gott ist auch irgendwie ständig drin, oder der liebe Gott oder Petrus, ich weiß auch nicht, das ist eine komische Mischung. Aber nachdem der Mathematiklehrer den Zentimeter des lieben Gottes ins Spiel bringt, kommen sie im dritten Teil, während sie sich über die verschiedenen Antriebsarten unterhalten und das, glaube ich, physikalisch ziemlich gut machen, wenn da nicht immer wieder ganz komische Fantasie-Dinge wie Sonnenfeuer, aber dann kommt auch Photonen, Raketen und weiß nicht was alles. Es könnte alles stimmen, aber es könnte auch nicht stimmen. Und dann sagt Jules an einer Stelle, als sie über einen sehr schnellen Antrieb sprechen, oh, mein Religionslehrer hat gesagt, das sei überhaupt das größte Erlebnis, das ein Mensch heutzutage haben kann. Der Religionslehrer. Ja, genau. Die Religion hat sich seit 80ern irgendwie gewandelt, ich weiß auch nicht. Der Religionslehrer, naja. Ja, und im Vergleich zu Chuck wirkt halt Schül, merkt man doch, der ist doch sehr viel sympathischer. Der ist kein Großmaul, der ist kein Angeber, der ist halt altklug. Der ist, geht als Kind selber auf eine Astronautenschule, hat also da auch einiges gelernt, während Chuck keine Ahnung hat und das auch raushängen lässt. Das ist halt leider auch so ein bisschen der Snobismus. Das gebildete Kind gegenüber dem ungebildeten, dummen Kind, das da leider auch so mitschwingt in dieser ganzen Geschichte, was ich auch nicht so richtig schön finde, aber es ist halt nun mal so. Und Schül ist neugierig und aufgeschlossen, ist aber auch ganz typisch Kind. Der ist dann maulig und beleidigt, wenn er nicht dabei sein darf, wenn sie später zum Beispiel zum Jupiter runterfliegen im dritten Teil oder wenn er sich vernachlässigt fühlt oder Kinder halt sind, mal keine Lust hat zu lernen und so, sondern lieber was erleben will. Aber immer noch sehr viel liebevoller gegenüber seiner Schwester als Chuck zu seinem kleinen Muckelbruder oder einfach das sympathischere Kind. So, wo waren wir denn jetzt hier? Ich glaube, damit der zweite Teil ist damit... habe ich den... den zweiten Teil habe ich zu Ende erzählt. Ganz schön schwer, wenn man das alleine macht und den Überblick behalten soll. Dabei nehme ich doch ständig Folgen alleine auf. Teil 3, die roten Elefanten auf dem Jupiter. Ich glaube, da bleibe ich jetzt mal ein bisschen länger hängen. Wir sind jetzt auf dem Mond angekommen. Und das Raumschiff wird bald starten, aber wie üblich, Mutter Else muss immer im letzten Moment noch irgendwo irgendwas machen, deswegen ist Schül, der schon im Raumschiff ist und ungeduldig rein und raus läuft, der Countdown läuft schon, aber Mama und kleine Schwester Jelly, die sind noch nicht an Bord. Na, da haben wir ja Zeit. Wir müssen nochmal schnell zur Erde anrufen und Urväterchen telefonieren. Und das macht mich die ganze, das hat mich das ganze Hörspiel über total verrückt gemacht, dieser entspannte Umgang. Da wird auch nicht der Countdown abgebrochen. Auch Vater Juri bricht nicht den Countdown irgendwie ab oder versucht irgendwas zu unternehmen, damit seine Frau noch an Bord kommt. Nö, wenn die jetzt nicht an Bord gekommen wäre, wäre sie halt einfach nicht mit. Obwohl Jules alleine nicht hätte mitfahren dürfen, sondern nur, wenn seine Mutter dabei ist. Will ich da gar nicht drüber nachdenken. Auf jeden Fall schaffen sie es noch, an Bord zu kommen, indem Jelly mit ihren Arm lang macht und von Hängelampe zu Hängelampe sich hangelt und mit ihren Schuhen auf die Glashelme der Touristen eindrischt, dass die dann wahrscheinlich, wenn die Glashelme zerstört und zersplittert, die größten Probleme haben. Es ist mir auch nicht klar, ob in dieser Mondkuppel dann tatsächlich Sauerstoff ist oder nicht. Das ist so ein bisschen unsicher. Na gut. Interessant, Glashelm heißt auch der Techniker an Bord. Eine der Figuren an Bord heißt tatsächlich Glashelm. Das hat mich als Kind total irritiert, dass Schül mit jemandem spricht, der Glashelm heißt. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich wirklich gedacht, da ist ein Junge, der spricht mit einem riesigen, großen Glashelm. Dass dieser andere Charakter ein Mensch ist, der nur so heißt, konnte ich mir nicht vorstellen. Ich habe mir vorgestellt, der spricht mit so einer Käseglocke, so ein sprechender, riesiger Glashelm. Das war, man kriegt es auch nicht wirklich erklärt. Das musste man sich zusammenreimen und meine Kinderfantasie hat mir das eben so gezeigt. Es ist ein Mensch, er heißt nur so. An Bord sind auch noch andere Menschen. Da ist der Techniker, der Funker und Techniker Piepke. Da ist Vater Juri. Da ist Professor Nö, der nur so genannt wird, weil er gerne allen widerspricht. Auch gesprochen von Manfred Steffen, der innerhalb dieser Hörspielreihe eine ganze Reihe Figuren spricht, die alle gleich klingen, wie das aber auch bei... ich sollte einfach mal dieses... die Kassette aufklappen und das Heft, das Booklet. Wie das auch Rolf Jahnke, der hier Glashelm spricht, auch macht. Der spricht auch in mehreren Folgen verschiedene Rollen. Zum Beispiel hat der im zweiten Teil den Techniker Vasco gesprochen, der den kleinen Chuck wieder in den Mondlift reinholt. Und da ist dann Dr. Kilt und da ist Dralli, seine Assistentin. Dralli, Kommentar von Glashelm. Ach, der Doktor hat sich extra noch eine zum Vergnügen mitgebracht. Ja, hat er vermutlich, denn Dralli ist Animatesse. Das ist das, was ich vorhin schon... die sorgt für das leibliche Wohlergehen jeglicher Art der Besatzung. Ja... muss ja auch sein, sondern das große Reise ist lang und oh mein Gott. Und dann stellt sich heraus, dass sie einen blinden Passagier an Bord haben, dass der Computer einen zu viel gezählt hat. Der Computer zählt aber nur Gewicht. Das heißt, die Figuren, die Leute, die einsteigen, werden von ihm nach Gewicht gemessen und es stellt sich heraus, dass sie 40 Kilo zu viel an Bord haben. Diese 40 Kilo sind kein anderer als Chuck, der sich mit irgendeinem Science-Fiction-Zaubermittel unsichtbar gemacht hat. Homokristallin, eine große Flasche Homokristallin, das er ausgetrunken hat. Homokristallin ist ein Mittel, das die Lichtwellen bricht und einen durchsichtig macht. Es wirkt schweißtreibend, wird im zweiten Teil erklärt. Und der Schweiß, wenn der die Haut bedeckt, macht er unsichtbar. Und wenn er sich dann das Zeug, den Rest der Flasche noch über den Kopf schüttet, über die Haare, dann werden die Haare auch unsichtbar. Und wenn er nackend ist, sieht ihn keiner mehr. Und so nackend und unsichtbar hat sich Chuck dann an Bord geschmuggelt, weil er ja mit auf die große Reise will. Vollkommen verständlich. Kinder machen sowas und das muss man dann auch irgendwie cool finden. Und er ist der Meinung, die werden doch froh sein, dass sie ihn dabei haben. Warum? Ja, weil Jelly im Jupiter in so eine Art Spezialklinik muss, hat der Doktor gesagt. Denn ihr Arm, der entzündet sich und der muss behandelt werden. Das kann man nicht auf dem Mond oder Erde. Nein, da muss der auf dem, egal. Der Start geht los. Das Teil 3. Und jetzt geht der Start endlich los. Okay, es hat mich natürlich auch fasziniert und gefesselt, dass sie jetzt endlich losfliegen. Und dieses Fliegen ist toll, dieses Raumschiff, der Goldene Pilger, das hat mich schon total fasziniert. Hin und wieder wird er auch Golden Pilgrim genannt. Ich habe also schon als Kind erfahren, dass Goldener Pilger auf Englisch Golden Pilgrim heißt. Und das fand ich toll. Schül wird aus der Pilotenkanzel geschickt, weil sie da wichtige Dinge zu besprechen haben. Aber er sagt, ich habe da meinen Spion, der euch belauschen wird. Das glauben die nicht, aber natürlich hat er Chuck in der Kuppel gelassen. Was immer der ihm dann erzählt, weiß ich nicht. Es hat sich nie herausgestellt, weil Chuck im letzten Moment dann doch plötzlich sichtbar wird. Und ja, nicht entkeimt war, weswegen also auch noch ein Schnupfen an Bord geschleppt hat. Aber in der Zwischenzeit, bis es soweit kommt, dass Chuck enttarnt wird, trifft Jules auf Professor Nö, der genauso klingt wie Urväterchen oder beziehungsweise der Urväterchen ähnlich ist, er hätte die gleiche Stimme. Und Professor Nö, der den Namen John McLennan trägt, bürgerlich, sagt, nö, nö, das kann ja nicht sein. Ich bin gebürtiger Schotte. Nö, nö. Das ist auch schön. Gebürtiger Schotte. Nö, nö. Ja, so reden Schotten nun mal. Und dann sagt Schül, ja, das sagt gar nichts. Urväterchen war früher ungemein fruchtbar. Der hat sich über die ganze Erde verbreitet. Und ich weiß noch, dass in dem Moment mein Vater unglaublich dreckig angefangen hat zu lachen. Oder vielleicht war es meine Mutter, ich weiß nicht. Also die haben den Teil zumindest gehört. Und das hat mich als Kind dann schon fasziniert. Wie kann Urväterchen das gemacht haben, dass der sich über die ganze Erde verbreitet hat? Weil ich das einfach nicht verstehen konnte. Hat der sich irgendwie so aufgelöst in Einzelteile und hat sich über die ganze Erde zerstreut? Ja, ungemein fruchtbar, dieses Urväterchen. Und dann kommt es zu einem wirklich sehr interessanten Gespräch. Es passiert wirklich gar nicht viel in diesem ersten Teil. Sie sind halt einfach unterwegs. Chuck hat sich an Bord geschlichen. Es sind viele Gespräche. Am Ende wird Chuck enttarnt. Aber tatsächlich Action ist auf dieser ersten Seite, dieser ersten Hälfte des dritten Teils relativ wenig, außer dass sie halt starten. Aber das ist auch keine richtige Action. Was jetzt aber kommt, ist tatsächlich eine Art Unterrichtsstunde in Astrophysik. Ich weiß nicht, wie gut fundiert das war, aber hier wird versucht Professor Nö, Jules zu erklären, wie weit weg die Planeten voneinander stehen. Wie er nimmt dann eine Kirsche, das wäre die Sonne, hier wäre die Erde als winziger Staubkorn. Unser Pilger ist aber absolut staubfrei. Und die Kirsche schmeckt ja sowieso viel besser, wenn man sie isst. Also, aber trotzdem, man lernt dann noch was zu den Abständen der Planeten zueinander und wie groß diese Reise ist. Und das hat mich schon irgendwie fasziniert. Ich konnte es mir als Kind zwar nicht so richtig vorstellen, aber ich hatte dann trotzdem irgendwie ich hatte schon eine gewisse Vorstellung dadurch bekommen. Nicht eine wirklich konkrete Vorstellung, aber gut genug, dass ich dass es realer wurde alles. Das war jetzt nicht einfach Science Fiction. Wir fliegen mal hierhin, wusch und dorthin, wusch in einer fernen Galaxie, schnick, schnack, bim, bum und so, sondern es war tatsächlich realistisch dadurch geworden. Klar, es gab Sachen wie dieses Homokristallin, das durchsichtig macht, und die Super Cosmoflex, die Kamera, die man draußen ums Raumschiff fliegen lassen kann, und dieses komische Essen, das die da haben, Sternenstaub, Galaxino mit Sternenstaub und all das. Also so ganz, so rein fantastische Science Fiction, die keine Grundlage in der Realität hat. Aber dann kommen halt auch wieder so ganz handfeste, reale, regelrecht wissenschaftlich fundierte Elemente, wie halt zum Beispiel die Abstände unserer Planeten zueinander im Verhältnis zur Sonne in unserem Sonnensystem. Oder die Eigenschaften der Planeten, des Jupiters, des Gasriesen mit der Gasoberfläche und der Größenverhältnisse auch des Jupiters die Raketenantriebe oder Details wie, warum Sterne nur von Planetenoberflächen aus funkeln im Weltall, allerdings nicht. All das sind wirklich eigentlich ziemlich, das ist für ein Kinderhörspiel, ist das schon harte Science-Fiction, aber die wird dann halt auch immer wieder vermischt mit eigenartigen Nicht-Fakten, wie dass jede 14. Sonne in unserem Planetensystem einen bewohnten Erdenplaneten hat. Nein, jede 17. Sonne, und da sagt Professor Nö, das hat Mama ja vor 100 Jahren geglaubt. Mittlerweile weiß man, dass es jede 14. Sonne einen erdähnlichen Planeten hat, der bewohnt sein kann. Das klingt dann alles in dem Moment. Gleichzeitig hat mich das immer sehr trocken geklungen und hat trotzdem aber meine Fantasie angeregt. Ich habe mir dann vorgestellt, erstmal war ich irritiert. Es wird von Jules sagt, jede 17. Sonne soll einen Planeten haben, wie die Erde, auf dem Leben entstanden sein soll. Und er sagt, Professor, nö, das sind ja viel mehr, jede 14. Sonne. Zu der Zeit hatte ich aber noch nicht, haben wir in Mathematik noch nicht so weit fortgeschritten, dass ich das wirklich verstehen konnte. Ich dachte, wieso 14 ist doch viel kleiner als 17. Dass das natürlich wissenschaftlich totaler Quark ist, Ja, aber es hat wiederum zu anderen Dingen, es hat sich halt vermischt, es hat sich mit den anderen Dingen vermischt, die wissenschaftlich vielleicht fundierter sind, wo mir jetzt tatsächlich auch das wissenschaftliche Wissen fehlt, um jetzt genau sagen zu können, wie das eigentlich ist mit dem Jupiter, ob die Größenverhältnisse, die da genannt werden, tatsächlich stimmen oder nicht und wie das mit der Gasdecke und allem so weiter ist, aber es war halt dann trotzdem eine, es waren einfach interessante Details, die man über die Weltraumfahrt innerhalb dieses Geschichtenkosmos, dieser Geschichte erfahren hat, die tatsächlich Sinn gemacht haben. Wie zum Beispiel, dass die Wände im Goldenen Pilger innen mit Algen ausgekleidet sind, weil die Algen den Sauerstoff erzeugen. Und auch den Wasservorrat, den Sauerstoff erzeugen und auch den Wasservorrat ergänzen, der aber hauptsächlich recycelt wird, wieder aufgearbeitet wird durch alles, was man so an Wasser abgibt, wird aufgefrischt und ja, das habe ich als Kind ehrlich gesagt nicht verstanden, ich habe als Kind nicht verstanden, dass die ihre eigene Pisse trinken, auch wenn die ziemlich klar machen, da kann man sich ja den Durst verkneifen. Aber das Prinzip, Sauerstoff durch Algen herzustellen, das finde ich sehr interessant, weil das hat man, habe ich in Doctor Who zum Beispiel mal erlebt, einer der neueren Folgen, die mit den steinernen Engeln, glaube ich, in der es an Bord eines Raumschiffs ein riesiges Arboretum gibt, das nur zu dem einen Zweck da ist, Sauerstoff zu erzeugen, weil die Pflanzen Stickstoff aufnehmen und Sauerstoff abgeben. Und genau nach diesem Prinzip wird die Sauerstoffzufuhr an Bord geregelt. Und das finde ich clever. Wo kommt der Sauerstoff auf der Enterprise her? Aus dem Replikator wahrscheinlich. Und hier aus Algen, aus spezial gezüchteten Algen, die auch tatsächlich die ganze Küche ausmachen. Natürlich, die Algen wachsen und damit hat man auch nachwachsende Lebensmittel und Rohstoffe. Gar nicht schlecht. Eigentlich ziemlich clever. Naja, und Algen, also in den 80ern klang das vielleicht noch wie sehr abwegige Science-Fiction und richtig eklig. Heute ist das ganz einfach nur Sushi. Und sehr lecker. Im zweiten Teil der dritten Folge haben wir einen zeitlichen Sprung gemacht. Wir sind mittlerweile am Jupiter angekommen, wir sind am Mars vorbeigefahren und haben nicht viel gesehen davon, weil man durchs Fenster nicht viel gesehen hat vom Mars. Auch schön, man fleckt am Mars vorbei und der Kommentar ist, das soll der Mars sein? Der ist ja gar nicht so aufregend, das ist ja nur so ein Brocken, das ist ja nur so eine Apfelsinengroße. Also es wird schon so ein bisschen entmystifiziert, die Weltraumfahrt. Das macht es aber durchaus interessant, dass der Mars ein Ferienparadies sein soll. Ja, das Paradies, das ist da unten dieser kleine weiße Fleck, das sind Plastik-Hotelbauten und Kuppeln, die man von der Erde her geschafft hat. Interessant. Ja, das Ferienparadies auf dem Mars ist also nicht der ganze Mars, sondern nur ein kleines Ferienressort. Und mittlerweile sind wir dann im Orbit des Jupiters und da kommen dann langsam aber sicher die roten Elefanten ins Spiel, die mich so fasziniert haben damals. Denn Jelly musste tatsächlich runter auf den Jupiter, um auf dem Jupiter behandelt zu werden, denn ihre Entzündung ihres Arms, das ist eigentlich schade. Die haben eine Figur, der sie einen langen Gummiarm verpassen, wo man so viele tolle Sachen mitmachen können. Und schicken sie dann einfach weg, bevor man richtig viele interessante Sachen. Aber wahrscheinlich, damit man dieses Gimmick des langen Gummiarms auch nicht zu sehr ausreizt. Das wäre wahrscheinlich auch irgendwann langweilig geworden. Und anstelle für Jelly hat man vom Jupiter dann das kosmische Muskelmädchen Medus hochgeschickt. Die heißt tatsächlich so. Die heißt Medus, aber sie wird so genannt, das kosmische Muskelmädchen. Ungefähr im Alter von Jules, also 12, Man hat Chuck mit runter auf den Planeten genommen. Vater Juri und Dr. Kilt waren noch mit dabei. Und damit war dann auch die Planetengondel, der Planetenlift voll besetzt. Schül mault rum, er wollte mit runter auf den Jupiter. Aber in dem Lift waren nur 4 Plätze frei. Vater, Arzt, die kleine Jelly, die da unten behandelt werden muss, und der blinde Passagier, den man dann auf dem Jupiter aussetzen wollte. Also nicht auf dem so hier einmal rausschubsen, sondern auf der Station am Jupiter, damit der von irgendeiner Planeten, einer lahmen Planetengondel, wie es genannt wird, abgeholt werden kann. Nur dummerweise ist auf dem Jupiter die Schwerkraft so enorm viel höher, dass man als normaler Mensch, also als Mensch von der Erde, der diese Schwerkraft nicht gewohnt ist, sich dort nur in einem Art Exoskelett, in einem Spezialgerüst bewegen kann. Und auch dann ist das Ganze unglaublich kräftezehrend und anstrengend. Das finde ich wieder gut. Das macht es wieder tatsächlich wieder ein bisschen realistischer. Das ist also ein Planet mit erhöhter Schwerkraft. Und wenn du dort aufgewachsen bist, dann hast du, um diese Schwerkraft auszugleichen, enorme Muskeln entwickelt. So wie Superman. Nur, dass man Superman eigentlich nicht anzieht. Okay, Clark Kent ist groß, breitschultrig, Trapezkörper und alles. Aber der wirkt eigentlich dafür vergleichsweise normal. Während Medusa, das wird wirklich beschrieben, so viele Muskeln hat, dass sie von der Besatzung regelrecht als hässlich angesehen wird. Und vor allem ist sie so stark, dass sie in ihrer ungeschickten Art, weil Teenager halt auch etwas ungelenkt sein können, sobald sie irgendwo anstößt, irgendwas zerbricht oder runterreißt, oder als sie Glashelm zur Begrüßung die Hand geben musste, was ich als Kind schon gehasst habe, wenn mir ein Erwachsener gesagt hat, gib mir mal Hand, komm, gib mir mal eine Hand, und dann müssen Erwachsene den Kindern die Hand zerdrücken. Das habe ich gehasst, wenn mir ein Erwachsener die Hand geben wollte oder ich dem die Hand geben musste und du genau wusst, der drückt jetzt fest zu und freut sich dann, dass er mir als Kind die Hand gequetscht hat. Na, kannst aber mal kräftiger zudrücken. Komm, das ist doch gar nichts. Und das habe ich, solche Erwachsene habe ich gehasst. Und ich fand das einfach in dem Moment schön, dass hier so einem Erwachsenen an seinem Erwachsenen ein Racheakt vollzogen wurde, in dem die kleine Medusa dem blöden Glashelm, der auch tatsächlich so ein bisschen der Arsch in dieser ganzen Gruppe ist, die Hand zerquetscht. Und er sich dann hinten bei Dralli in der Krankenstation die Fingerknochen einzeln eingipseln lassen muss und das alle dann wiederum ganz, ganz komisch finden, was ich jetzt wiederum dann nicht so komisch fand. Nachdem ja, okay, ja, er verdient das, aber dass sich da jetzt alle drüber lustig machen, dass er wahrscheinlich die Hand gebrochen bekommen hat und die jetzt eingegipst wird, das fand ich wiederum nicht unbedingt so komisch. Diese Art von Schadenfreude-Humor. Naja, 1980, ne? Da hat man sich noch über andere Dinge gefreut. Vielleicht freut man, ja, obwohl heute auch. Schau dir Adam Sandler-Filme an. Naja, auf jeden Fall. Wo bin ich denn? Ach ja, es stellt sich dann heraus, Medusa erzählt von ihrem Leben auf dem Jupiter, wie sie groß geworden ist, dass sie zwar noch nicht viel erlebt hat und wahrscheinlich deswegen auch von ihrer Mutter, Orbelchen wird die genannt, das ist auch den Namen, naja, mitgeschickt wurde, damit sie auch mal was erlebt, damit sie, weil sie auf dieser Station doch recht einsam aufwächst, eigentlich kaum andere Kinder hat, und wenn, dann sind das alle ihre Geschwister. Und Orbelchen wäre die Mutter von allen. Ein Vater hätte sie nie gesehen. Der schickt immer nur seinen Samen, glaube ich. Und das fand ich dann als Kind schon total creepy, obwohl ich noch nicht wusste, was das bedeutet. Einen Vater habe ich noch nie gesehen. Der schickt immer nur seinen Samen, glaube ich. Das ist so cringe-worthy. Das ist echt ein reiner, purer Cringe. Aber bitte, okay, da ist eine soziale Entwicklung natürlich auch nicht unbedingt gewährleistet, wenn dieses arme Kind in der Pubertät nur seine komischen Geschwister erlebt. Und natürlich ist dann der erste Junge, dem sie begegnet, gleichaltrig an Bord des Raumschiffs, natürlich für sie von einigem Interesse. Und sie versucht dann auch, mit ihm anzubandeln. Das ist auch so ein bisschen cringe-worthy. Diese beiden Teenager, die halt so einen Teenager-Tanz umeinander herumführen. So, ich mag dich und ich finde dich irgendwie nett. Ach nee, nach mich könnte ja keiner lieb haben. Ich bin so hässlich mit den Muskeln. Und es stellt sich heraus, dass Schül, der am Anfang etwas maulig ist, warum soll ich mich mit der abgeben? Ich will nicht. Dann doch wirklich ein sehr, sehr netter Typ ist. Also der ist sehr nett, sehr sympathisch. Er ist keineswegs so ignorant, dass er die doof findet, weil sie Muskeln hat, sondern er sagt im Gegenteil, es ist toll, dass du solche Muskeln hast. Ich finde das sehr neidisch. Ich hätte auch gerne. Und außerdem, sie sagt dann, ich schaue aber hässlich aus, wie ein riesiges Krallenäffchen. Und er sagt dann sowas, ach, wieso denn? Krallenäffchen sind gerade liebenswert. Es mag als Kompliment sehr fragwürdig sein, ob das jetzt gut ankommt, aber im Kontext dieser Geschichte und halt auch dem Kontext der Zeit, finde ich das eigentlich ganz gut gelöst. Da macht Jules bei mir tatsächlich Pluspunkte auf der Sympathieskala. Das hätte man schlimmer hinkriegen können, finde ich. Solche Momente sind zwar auch immer etwas peinlich, aber nie so peinlich, dass man am liebsten ausschalten möchte. Das passiert immer eher bei Rolf Zukowski, der Gott sei Dank immer nur am Anfang und am Ende das Singen anfängt. Naja, und Medus erzählt von den roten Elefanten und dem Zauberschloss. Wir kommen langsam hin zu den roten Elefanten. Wir sind jetzt über eine Stunde schon unterwegs. Es ist wie mit der großen Reise. Kommen wir irgendwann, aber relativ spät erst dahin. Ob ich dir mal den vierten Teil noch erzählen soll? Lassen wir das als... Moment. Es ist nicht so... Also irgendwann, wir schaffen das heute noch. Wir schaffen das heute noch. Gerade eben hat das Handy geklingelt und ich musste ran. Wir kommen noch zu den roten Elefanten. Interessanterweise war am Telefon eine liebe Freundin beziehungsweise ein befreundetes Pärchen und meine Erwähnung, dass ich gerade dabei war, ein Hörspiel Podcast aufzunehmen, ein Hörspiel, an dem Rolf Zukowski beteiligt war, hat für Reaktionen gesorgt, was man ja normalerweise sowieso erwarten darf, also auch die zu erwartenden Reaktionen. Aber nicht so, die Freundin ist Kindergärtnerin, man könnte schon deswegen annehmen, dass die Erwähnung von Rolf Zukowski zu einigem führt. Aber tatsächlich war das so, die Freundin hat wohl als Kind in einem Chor mitgesungen, der von Rolf Zukowski geleitet wurde. Und der wäre nicht nett gewesen. Das hat also tatsächlich so viel dazu. Ich kann hier live fast direkt die kleinen Schmankerl noch einwerfen. Mehr darf ich auch nicht sagen. Ich musste versprechen, keine Namen zu nennen und nichts um dieses kleine Schmankerl noch einzubringen. Aber es hat sich gelohnt, dass ich dass ich unterbrochen worden bin. Auch weil ich dann an meinen Comic-Schrank gehen konnte und einen Comic aus dem Regal ziehen konnte, weil mir nämlich eingefallen ist, dass die roten Elefanten, um die es geht, mir in anderer Form nochmal in einem Comic begegnet sind. Denn besagte rote Elefanten sind keine tatsächlich echten Elefanten, denn die hätten bei dem Superfrost und auf dem Riesengasplaneten, da kann es ja keine echten Tiere geben, sondern es sind rote, riesige Gaswirbel, die Formen annehmen, die von den Eingeborenen, den Einheimischen. Das ist ja Quatsch. Auf dem Jupiter, also von den Menschen, die auf der Station auf dem Jupiter leben, für ihre Kinder, also quasi von Mutter Orbelchen, hat den Kindern das Märchen erzählt. Dieser rote Gaswirbel, das wären rote Elefanten. Bei diesem roten Elefanten handelt es sich um nichts Geringeres als um den berühmten großen roten Fleck. Der große rote Fleck, also das, was den Jupiter ausmacht, das Marken- und Kennzeichen des Jupiters, ist ja dieser berühmte rote Fleck auf der Oberfläche. Der Jupiter, das sieht ja eher aus wie eine in beige und gelb marmorierten Farbtönen gestreifte Kugel. Und an einer Stelle befindet sich ein großer roter marmorierter Fleck. Tatsächlich handelt es sich bei diesem roten Fleck um einen gigantischen Wirbelsturm, den gigantischsten und langlebigsten Wirbelsturm des ganzen Sonnensystems, der einstmals so groß war, dass sich da drei Erdkugeln reingepasst hätten, die Erde dreimal. Nur leider hat die NASA festgestellt, dass ab den späten 70ern, als die Sonde Voyager 1 zum ersten Mal Aufnahmen vom Jupiter gemacht hat, die darauf Rückschlüsse ziehen lassen, also Rückschlüsse möglich gemacht haben, was die Beschaffenheit des Jupiters anging, dass der Jupiter ein Gasriese ist, dass dieser Fleck ein Wirbelsturm ist. Man muss sich das also auch mal vorstellen. Ende der 70er hat die NASA diese Erkenntnisse gehabt, und Ende der 70er wurden diese Erkenntnisse auch schon top aktuell in dieses Hörspiel eingebracht. Denn genau das erzählt uns das Hörspiel auch, dass der Jupiter ein riesen Gasplanet ist, der von wirbelnden Gasmassen Massen umschlossen ist, und dieser rote Fleck ein Gaswirbel, ein Gassturm, ein Wirbelsturm ist, der allerdings in den letzten 20 bis 30 Jahren tatsächlich geschrumpft ist, hat die NASA mittlerweile herausgefunden. Mittlerweile würde nur noch eine Erde reinpassen, was immer noch bemerkenswert groß ist, was aber durchaus zu gewissen Problemen sorgen kann, tatsächlich zur Stabilität in unserem Sonnensystem. Denn die Astrophysiker vermuten tatsächlich, dass dieser rote Fleck eine gewisse Stabilität innerhalb der Atmosphäre des Jupiters bewirkt. Der Jupiter wiederum eine Stabilität innerhalb des Sonnensystems auf zum Beispiel den Kometen, den Asteroidengürtel und alles auswirkt. Ich bin kein Experte, aber ich habe mir da mal ein Video angeschaut, das ich auch verlinken werde. Das ist ganz interessant. Und auch wenn hier wieder im Hörspiel einiges einiges an Unstimmigkeiten oder wissenschaftlichen Blödsinn erzählt wird, oder sagen wir mal, einfach noch nicht dem aktuellen Stand entspricht, aber dem aktuellen Stand von damals, hat das, was sie da in dieses Hörspiel gebracht haben, und natürlich auch mit der Geschichte mit dem Elefanten und dem Zauberschloss, was tatsächlich Märchengeschichten waren, auch innerhalb dieser Geschichte als Märchengeschichten gelten. Das war doch ziemlich aktuell, das war hochaktuelle wissenschaftliche Erkenntnis, die im Hörspiel gesagt haben, was es sich bei dem roten Fleck handelt. Ja, und jetzt haben wir das Rätselslösung, dieser geheimnisvolle rote Fleck, das sind rote Elefanten. Wo mir der noch begegnet ist, der rote Fleck, ist der Comic Das verschwundene Meer, der erste Teil aus der Comicreihe Storm von Don Lawrence. Ganz tolle Comicreihe, wunderschön gemalte Comics, also das sind wirklich nicht gezeichnet, sondern gemalt, um den Astronauten Storm, der im Jahre, wo steht das hier? Steht nicht hier. Irgendwo in der relativ nahen Zukunft oder vielleicht auch fern, mit seinem Raumschiff aufbricht, um den roten Fleck seinem Einmann-Raumschiff, um den roten Fleck am Jupiter zu erforschen, in den Wirbel gerät, in den Sog, und dann durch eine kosmische Schnickschnackkraft mehrere Jahrhunderte in die Zukunft geschleudert wird, so à la Buck Rogers, und dort dann von da ab seine Abenteuer erlebt, zur Erde zurückkehrt, feststellt, dass die Meere verdunstet sind und Storm ist eine der ganz großen, langen Comic-Reihen, sehr spannend, aber es fängt tatsächlich mit dem roten Fleck an. Und es sind tolle Bilder, dieses Raumschiff, das da in diesen Wirbel gezogen wird, das sieht wirklich toll aus. Über Storm könnte man tatsächlich mal eine Comic-Folge in diesem Podcast machen. Das würde sich lohnen, glaube ich. Ja, das sind die roten Elefanten. Das sind riesige Gaswirbel, die Kinder dann versuchen mit der Super Cosmo Flex, die Super Cosmo Flex, das ist eine fliegende Kamera. Man macht sich da irgendwie recht wenig Gedanken, dass dieses Equipment am Schluss einfach in die Elefantenherde hineingeschossen wird, also in diese riesigen Wirbel, weil sie die Elefanten und das magische Zauberschloss sehen wollen. Das magische Zauberschloss, das scheinbar in Kälte erstarrte flüssige Metalle, die im Kern des Planeten existiert haben und durch irgendeine Explosion ans Obere getrieben sind. Und in der Märchenwelt, in der Kindervorstellung, sind das rote Elefanten und ein Zauberschloss. Und die betrachten die. Es ist eigentlich ganz unspektakulär, weil sich das doch recht nüchtern auflöst. Es sind ja keine magischen Alien-Elefanten. Aber trotzdem fand ich das spannend. Ich fand das viel spannender, dass sich das bei den Elefanten um ein Naturphänomen, um ein astrophysikalisches Phänomen handelt, als wenn das jetzt wirklich Elefanten gewesen wären, Alien-Elefanten, rote außerirdische Elefanten. Das hätte ich wahrscheinlich eher blöd gefunden. Oder vielleicht hätte ich es auch gemocht, vielleicht hätte ich es als Kind auch cool gefunden, keine Ahnung. Aber heute gefällt es mir viel besser, dass es sich bei diesen Elefanten um etwas handelt, das man physikalisch, wissenschaftlich erklären kann. Das waren die roten Elefanten. Es ist eigentlich gerade etwas antiklimaktisch, aber bitte. Ja, die Folge ist dann auch relativ schnell vorbei. Juri, Kilt und Chuck kommen mit der Fähre relativ schnell wieder zurück. Sie müssen Chuck wieder mitnehmen, weil der die Schwerkraft nicht erträgt. Und sie müssen dann weiterfliegen, weil die Wirbelstürme langsam auch das Schiff angreifen, den goldenen Pilger, und sie abgetrieben werden. Sie müssen durch den Asteroidengürtel dann noch durch und dann geht es am Ende weiter Richtung Alpha Centauri und da endet dann der dritte Teil. Und ich habe mich dann immer gefragt, was passiert wohl im vierten Teil? Was passiert dann wohl? Großes Rätsel, was erleben sie noch alles? Und ich habe es gerade schon mir überlegt, ob ich das vielleicht einfach mal auslassen soll, und ich lasse das jetzt aus. Ich werde euch nicht erzählen, was im vierten Teil passiert. Ich lasse das als Cliffhanger, weil ich diese Spannung, die ich damals hatte, die möchte ich... Ich habe euch ja schon angedeutet, dass es eh enttäuschend wird, wenn die nach einer Folge schon wieder zurückfliegen. Es gibt diese Begegnungen im Weltall, wenn die dann Richtung Alpha Centauri unterwegs sind. Da passiert noch so einiges im vierten Teil. Aber ich lasse das einfach hier aus. Open End. Ihr könnt ja wirklich euer Audible-Abo nutzen. Hört euch das an. Wenn ihr alte Hörspiele hört, ich glaube, ihr habt wahrscheinlich durchaus Spaß daran. Ihr werdet auch an einigen Stellen grinchen, so wie ich das getan habe. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ihr werdet wahrscheinlich Rolf Zukowski, auch wenn ihr nicht mit ihm habt singen müssen, ähnlich schlimm finden und möglicherweise ähnlich ohrwurmig. Durchaus möglich, aber vielleicht habt ihr ja einfach auch Spaß daran, euch diese alten Hörspiele anzuhören. Sie repräsentieren durchaus, finde ich, die Hörspiele, die ich aus meiner Kindheit kenne, aber sind halt auch wieder einfach etwas anders. Und das macht durchaus etwas aus. Die haben auch wirklich ganz viel Charme. Sowohl in der Geschichte, in der Story, in den Dialogen, die Figuren, wie sie miteinander umgehen, ist manchmal, wirkt das schon fast assig, manchmal liebevoll, ganz eigenartig. Es ist so ein Es ist auf jeden Fall eine große Reise in meine Kindheit, in die 80er Jahre, in die späten 70er, frühen 80er zurück gewesen. Und die große Reise zum Alpha Centauri hat mich damals durchaus beflügelt. Das war wahrscheinlich eins der ganz frühen Science-Fiction-Abenteuer, die ich so kannte. Das hat durchaus meine... Das hat meine Vorliebe für Science-Fiction mehr geprägt als Captain Cooks und Co. Das war die andere große Science-Fiction-Hörspielreihe, von der wir dann auch, glaube ich, nur ein oder zwei Folgen kannten. Die große Reise, Raumschiff Enterprise, Buck Rogers auch, ja, doch, tatsächlich. Da kannten wir jetzt dann nur den Pilotfilm aus der 80er-Jahre-Fernsehserie, haben wir aber auch rauf und runter geschaut. Später kamen von Buck Rogers noch die alten schwarz-weißen Kinoserials dazu, die irgendwann in den, wann war das aber schon, eine ganze Weile später, ich glaube, das könnte in 80ern oder späten 80ern, frühen 90ern auf Bayern 3 nachts gelaufen sein, fand ich auch total faszinierend und das möchte ich eigentlich auch schon längere Zeit mal in den Podcast bringen. Captain Future. Auch das hat in meiner Kindheit mein Interesse und meine Liebe zur Science Fiction durchaus geweckt. Auch wenn die Science Fiction damals genauso wie heute eine von vielen Interessensgebieten ist, die man so hatte, so wie ich mich heute mit James Bond auskennen, ohne ein großer James-Bond-Fan zu sein, einfach weil es halt etwas ist, mit dem man sich immer wieder mal beschäftigt hat. Und das war die große Reise. Die große Reise zum Alpha Centauri und wieder zurück. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mir dabei zuzuhören. Ihr fandet es nicht allzu schlimm, dass nur ich geredet habe. Ihr seid jetzt nicht genauso außer Atem wie ich. Vom Zuhören wie ich vom Reden. Wenn ihr Lust habt, lasst mir einen Kommentar da, www.data-sein-hals.de. Da findet ihr die Shownotes. Ich weiß gar nicht, ob ich diesmal irgendwas groß zum Verlinken habe. Wahrscheinlich eher mal nicht. Oder eine E-Mail, kontakt@data-sein-hals.de. Findet die sozialen Medien, ja, vernachlässige ich ein bisschen. Ich bin auch nur noch bei Facebook. Facebook ist ja auch schon fast so retro und nostalgisch wie alte Hörspiele. Und bei Twix bin ich noch, aber die anderen, ja, habe ich schon gar keine Lust mehr. Sagt's weiter. Das würde mich auch einfach freuen, wenn ihr das verbreitet, wenn ihr das teilt und meinen Podcast und anderen empfehlt. Oder schreibt mir eine Postkarte. Wie üblich findet ihr im Impressum die Adresse. Und ansonsten, ja, jetzt habe ich schon wieder keinen schönen Abschied. Sollte ich einen haben? Wahrscheinlich nicht. In dem Sinne einfach wünsche ich euch einen schönen, von mir aus gesehen, Sonntag. Lebt flott und in Frieden. Auf geht's zur großen Reise. Tschüss.
Des Podcast-Imperiums.